sind jetzt auch schon 31 Jahre verheiratet und sind eigentlich immer nur glücklich, eigentlich und uneigentlich erst recht. Und wir haben es ja vorher gehört, es ist ja dann von 2. bis 4. Juni ist ja das Passion Compassion. Und Samstagvormittag bin ich einer von den Rednern, also wenn ihr mich nochmal hören wollt, müsst ihr am Samstag kommen. Wenn ihr genug habt, kommt ihr einfach nur nachmittags, ist auch okay. wir werden die ganze Zeit mit dabei sein bei Passion Compassion und wir freuen uns schon richtig drauf. Was gibt es zu uns noch zu sagen? Wir haben vor 1994, Oktober 94 haben wir die Vineyard Innsbruck gegründet und bin seit ein paar Jahren Vineyard Österreich Leiter und das war es eigentlich. Gell? Ich bin berufstätig, bin Bausachverständiger im richtigen Leben und bin Trainer für Semiconductor-Equipment, was immer das sein mag. Und ja, geht uns eigentlich recht gut. Habe vor nicht allzu langer Zeit 20 Kilo abgenommen, weil mein Blutdruck so jenseits von gut und böse war. Ich bin zur Ärztin gegangen, Blutdruck war 197 zu 127. Und dann habe ich meiner Ärztin erklärt, das Gerät ist kaputt. Dann hat sie tatsächlich ein anderes Gerät geholt und dann war es 198 zu 125. Und dann habe ich gesagt, ich würde die Geräte tauschen. Und hat sie gesagt, nein, ich tausche den Patienten. Wenn man sehr gutes Verhältnis hat, seit einiger Zeit mache ich wieder Sport und Blutdruck hat sich wieder geregelt und ist alles gut. Heute so 127 zu 70, also ist schon ganz okay. Gell? Also man tut, was man kann für seine Gesundheit und man ist ja ein Stück weit selber verantwortlich. Mein ältester Sohn, der Marius, der ist Modedesigner und der ist so dabei, seinen Weg zu finden und zu suchen. Der Timon, der Mittler, der verheiratet ist, der ist Skispringer. Also der macht das auf professioneller Ebene und das ist richtig krass, weil als Elternteil stellt man immer da und denkt man sich, echt wahr, hast du nichts anderes vor in deinem Leben? Oder was Ungefährlicheres und der Jüngste macht Freerunning und Parkour. Der hat jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit einen Weltrekord aufgestellt. Unser jüngster Sohn steht im Guinness Book World of Records. Und es war so lustig, ich bin zu ihm und habe gesagt, Tobi, du bist Fame! Und er so, warum? Dann sage ich, du stehst im Guinness Book World of Records, wie viele Leute kennen wir? Die im Buch stehen. Und er so, hey Papa, ich bin Fame, dreht sich um und geht. Also es geht ihm, also ich war mehr begeistert wie er. Und ja, das ist so. Wie gesagt, der ist gerade beim Militär und dann schauen wir mal, was er dann danach macht. Ich habe ein Thema ausgesucht, Mephibosheth. Und Mephibosheth, wenn man so die Bibel durchliest, dann stoßt man so unweigerlich auf gewisse Namen. Also gerade im Alten Testament, da gibt es ja diese Geschlechtsregister, also da geht es ja los und da steht immer, der zeugte den und der zeugte jenen und dann hat der noch den gezeugt und wurde, da ist eine Hin- und Herzeugerei da im Alten Testament und da stehen sehr viele Namen und mit diesen vielen Namen, die kommen dann ein paar Mal vor und kann man sich oft gar nicht so ein Bild machen. Und da möchte ich euch auch ermutigen, die Bibel mal wirklich durchzulesen, also von vorn bis hinten. Also wir lesen ja die Bibel da ein Vers und da gibt es auch noch einen Vers und die Zusammenhänge sind eher schwierig zu erkennen. Und ich stelle mir das so vor, ich mit meiner Frau, also im letzten Jahrtausend war das ja noch, meiner Frau einen Brief geschrieben und ich stelle mir das so vor, sie liest meinen ersten Satz, 2-3 Tage später liest sie den letzten Satz, ein Monat später in der Mitte einen Satz, also der Zusammenhang ist nicht gegeben. Also Gottes Wort für uns ist ja wie ein Liebesbrief an uns und da macht es schon Sinn, das ein bisschen durchzulesen und dann merkt man, dass Zusammenhänge man selber erkennt und man braucht niemanden, der es einem groß erklärt. Und ich habe jetzt gerade, wir waren auf Urlaub und habe die ganze Apostelgeschichte durchgelesen und sagt ihm, die ganze? Da denke ich mir, ja, warum nicht die ganze? Das sind ja bloß, keine Ahnung, sind es 30 Seiten? Also das geht sich aus, da fängt man an und hört auf und nach anderthalb Stunden ist man fertig. Also das ist nicht so lang. Und dann erkennt man Zusammenhänge, wenn man das dann liest, das ist echt unglaublich. Und im Alten Testament ist es ziemlich ähnlich, dass man manchmal Namen erkennt und da gibt es diesen Mephibosheth. Mephibosheth und Mephibosheth oder Mephibosheth, ich sage einfach Mephi. Also es gibt Leute, die nach einer Predigt zu mir kommen und mir dann erklären, wie man Namen ausspricht. Und ich finde es immer so spannend, dass Leute das wissen, ich weiß es nicht. Also egal, Mephibosheth oder Mephibosheth. Mephi. Also bei mir ist es auch der Mephi, dann wisst ihr alle, wer gemeint ist und wenn jemand denkt, er weiß, wie man es ausspricht, super, schön für dich. Für mich ist der Mephi. Wer ist dieser Mephibosheth? Mephibosheth, Mephi ist der Sohn des Jonathan. Und wer ist Jonathan? Jonathan war der Sohn vom Saul. Saul war der erste König im Alten Testament, wurde, weil das Volk Israel wollte unbedingt einen König haben und dann hat sich Gott erweichen lassen. Also ich umschreibe es jetzt ein bisschen, also bitte nicht festnageln, ich umschreibe es ein bisschen. Gott hat dann gesagt, okay, ich gebe euch jemanden, es war dann der Saul. Und der hat halt ein bisschen Mist gebaut. Und dann hat Gott gesagt, okay, wenn das halt nicht so klappt mit du, dann nehmen wir jemand anderen, wählt den David aus. Und da war dann der David. Und David war dann schon gesalbt, obwohl der Saul noch da war. Und der Saul hat einen Sohn gehabt, das war der Jonathan. Und David und Jonathan waren beste Freunde. Und das ist richtig spannend, weil der Jonathan nicht notwendig gehabt, den David als Freund zu haben, aber sie waren einfach befreundet. Und Saul hat ein Problem gehabt mit dem David, weil der David ihm ja sein Erbe weggenommen hat. Oder er war schon der gesalbte König, obwohl der Saul nur König war. Also da hat es so eine Parallelwelt gegeben. Und das war eigentlich ungut, weil der Saul schon gewusst hat, der Jonathan wird das Erbe nicht bekommen, sondern das wird der David kriegen. Und dann so, David sitzt so am Tische Sauls, bring, spielt Harfe, bring. Ich stelle mir eben so Kopfkino, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir das so vor, so bring, furchtbar. Ich bin schon gespannt, was wir mal im Himmel spielen werden. Also ich bin für Harfe ungeeignet. Bring. Auf jeden Fall schleudert der Saul aus Eifersucht einen Speer nach dem David. Und man muss sich vorstellen, der David war der Angestellte vom Saul. Und war sein Harfenspieler und sein Heeresführer, alles Mögliche hat er gemacht. Und der schmeißt einen Speer nach ihm, weil er eifersüchtig war. Ich weiß nicht, die meisten von uns werden irgendwo, ja, nicht mal alle, aber einige sind doch nur berufstätig. Und stell dir vor, dein Chef verärgert dich und der schmeißt einen Speer nach dir. Also das ist echt unsympathisch, oder? Und irgendwie kommt es halt so raus, dass der Jonathan draufkommt in einem Gespräch, dass der Saul den David umbringen lassen will. So, sips ab, rübe ab, das war halt früher so, weil der Chef gesagt hat, ich mag dich nicht, dann bist du halt weg gewesen. Und der Jonathan war aber ein Freund von David und hat gesagt, hey David, pass auf, mein Papa möchte dich umbringen. Man muss ja dazu sagen, David war auch der Schwiegersohn vom Saul, weil der hat ja die Micha geheiratet. Also das ist ja schon ein Verwandtschaftsverhältnis gewesen. Also das ist ja gar nicht so unkompliziert, das Ganze. Und der Jonathan sagt zu ihm, hey, pass auf, mein Papa möchte ihn umbringen, ich weiß jetzt nicht, wie das ausgeht, wir treffen uns am Feld, wenn ich meinem Knecht sage so und so, dann will er die umbringen, wenn ich dem Knecht sage so und so, will er die nicht umbringen, dann passt alles. Sie treffen sich am Feld, der Jonathan redet zu seinem Knecht, der David erkennt, dass der Saul ihn umbringen lassen will und flüchtet. Und der Jonathan hat das nicht notwendig gehabt. Der Jonathan hat genauso, man stellt sich vor, du bist der Sohn oder der Nachkomme eines Königs, und bist mit dem befreundet, der eigentlich dir dein Königreich wegnimmt und du hilfst dem sogar noch, dass er das Königreich bekommt. Hey, wie schräg ist denn das? Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich hätte ihn einfach voll ins offene Messer laufen lassen und dann war ich der gerechte Nachkomme gewesen. Aber der Jonathan kannte Gott, der hat eine Beziehung gehabt zu Gott und hat ihm vertraut, dass das richtig ist, was er tut. Und sie machen sich was aus, sie schwören sich gegenseitig, ich hilf dir, dass du überlebst und du schaust auf meine Nachkommen. Das hat er sich mit dem David ausgemacht, der Jonathan. Du schaust auf meine Nachkommen und ich hilf dir, dass du überlebst. Und siehe da, eines Tages passiert es, im Kampf werden der Jonathan und der Saul getötet. Und David kommt an die Macht. So steht es drinnen und so ist es passiert. Und was war nun? Der hilft ihm, dass er überlebt und kommt selber ums Leben. Das hat eine Parallele zu dem, was Jesus für uns getan hat. Das hat wirklich eine Parallele. Was hat Jesus? Unschuldig ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit wir leben können. Und wenn man das Alte Testament so ein bisschen durchstöbert, merkt man ganz viele Parallelen was zu Jesus und zum Neuen Testament. Und es passiert, was halt in der Zeit immer passiert ist, wenn ein König weggekommen ist, ist meistens eine ganze Familie vernichtet worden. Und die Amme vom Jonathan, seinem Sohn, von Mephi flüchtet. Und die war, ich weiß nicht, ob die Botschaft war oder einfach nur hilflos, aber die ist halt gestolpert, lässt dem fünfjährigen Buben fallen und er ist behindert danach. Und flüchtet komplett. Und dann liest man ein paar Kapitel, nicht mehr so viel drüber und das war es eigentlich. Und dieser Mephi, unschuldig, man muss sich vorstellen, es war der Enkel vom König und der Sohn vom Prinzen, vom zukünftigen König und kommt unschuldig dazu, dass er schwerst behindert ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so ein Mensch, denke mir so, was kann ich dafür, dass die Eva die Frucht gegessen hat und der Adam der Depp mitgemacht hat. Und jetzt bin ich im Sündenfall gefangen. Ich bin der Einzige, der so denkt. Garantiert. War eigentlich noch nie eingefallen, gell? Dass mir irgendwie, weil die zwar da in vor früheren Generationen einfach nicht gewusst haben, was sie tun sollen. Also haben sie gesündigt und ich hab's pappen. Und so ist es mit Mephi. Was kann der Mephi dafür, dass seine Amme mit ihm flüchten muss und ihn fallen lässt und er ist behindert? Und Behinderung im Alten Testament war gar nicht so witzig. Also ich habe mir das einmal rausgesucht da, von Behinderung. Wo habe ich denn das? Weil das ist echt spannend. Behinderung im Alten Testament war einmal ganz klar, also geht einmal um eine dauerhafte Einschränkung. Also er war wirklich dauerhaft eingeschränkt und er war da von dem Moment an sozial abhängig, von seiner Kultur komplett sozial abhängig. Er war vermindert kultfähig, er konnte nicht mehr Priester werden, also er hat nicht überall mitmachen dürfen. Und er war einfach nicht Teil der Gesellschaft, so wie es eigentlich sein hätte sollen. Und es gab aber zum Glück im Alten Testament einen Schutz für Behinderte. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, im Levitikus 19, 14 und Deuteronomium gibt es eine rechtliche Regelung, wie Behinderte zu behandeln sind. Und Gott hat das gewusst und als Schutz dessen, er ist über ihm gewesen, aber trotzdem, es war nicht witzig, in dieser Zeit behindert zu sein, und vor allem nur unschuldig. Es hat ja welche gegeben, die sind blind geboren oder keine Ahnung, das hat es ja alles gegeben. Aber so unschuldig zum Handkuss zu kommen, das war schon schwierig. Und dann bist du noch von der Familie, die eigentlich keiner mehr haben wollte, weil da sind ja die meisten umgekommen. Und irgendwann, der David so, da war was. Da war doch noch einer. Da war doch einmal der Jonathan, dem habe ich was versprochen. Hat der nicht noch einen Sohn? Hat der noch Kinder? Gibt es aus dieser Sippe noch irgendjemand? Weil ich habe was versprochen. Und das Versprechen war, ich werde mich um die Nachkommen Jonathans kümmern. Und er lässt noch suchen. Und ihr müsst euch vorstellen, der Mephi irgendwo in der Einöde, also das kann man nachlesen, wie das da alles genau heißt und so, aber das zitiere ich jetzt nicht. In der Einöde hat ein zufriedenes, halbwegs Leben gehabt, hat selber schon Kinder gehabt. Und er hat immer so, das kann man so ein bisschen rauslesen, es war nicht ganz unängstlich, die ganze Angelegenheit, weil er gewusst hat, eigentlich kommt er aus einer Familie, die nicht gern mehr gesehen war. Und plötzlich lässt der König nach ihm suchen. Hey, Alter, krass. Ich weiß nicht, ob das Panik war, aber witzig war das nicht. Und er lässt nach ihm suchen und findet ihn und lässt ihn dann sein Könighaus holen. Und wie er zu ihm kommt, also wie Mephi zum David kommt, schmeißt er sich am Boden und sagt, was willst du von mir, ich armer Hund? Also er bezeichnet sich selber vorm David als Hund. Und wenn man ein bisschen schaut, was ein Hund in diesem Alten Testament bedeutet war, das war wirklich das unterste, niederste. Es gibt im Neuen Testament, essen nicht auch die Hunde, die Krümel, wenn es am Boden abfällt. Also das war wirklich, also es war echt das Letzte. Und er bezeichnet sich so. Da muss man sich vorstellen, was der für ein Bild von sich gehabt hat. Weil er hat nicht gewusst, wenn ich jetzt zum David kommt, was macht er mit mir? Sips ab, Rübe ab oder was passiert mit mir? Und David erinnert sich an das, was er dem Jonathan versprochen hat. Ich werde mich um deine Familie kümmern. Und was macht er? Er gibt ihm alles zurück, was dem Saul und dem Jonathan gehört hat. Alles, gibt ihm alles zurück von 0 auf 100. Und der Mephi hätte sagen können, mag nicht. Kann ich bitte wieder heimgehen? Ich glaube, das war eine ziemliche Stresssituation. Von 0 auf 100 hörst du kriegst alles wieder zurück. Das kann auch eine Finte sein, keine Ahnung. Und so schlecht ist es mir jetzt auch nicht gegangen. Und dann muss man sich vorstellen, David hat ja Kinder gehabt. Und das, wenn man sich jetzt das überlegt, er war mit der Michael verheiratet. Das heißt, es war ja der Neffe. Also die waren ja irgendwie auch wieder verwandt. Aber er hat ja den David gekannt. David war einer der Kriegsherren. Der hat also zur Hochzeit von seiner ersten Frau Micha musste er dem Saul 100 Vorhäute von Philistern bringen. Also der war schon ein unangenehmer Kriegsmensch, der David. Und jetzt sucht er nach dem. Kommt dorthin und sagt, du kriegst alles zurück. Ich weiß mit meinem besten Willen nicht, was in dem sein Kopf abgegangen ist. Und der hätte auch sagen können, ich mag wieder heim. So schlecht ist es mir nicht gegangen. Und dann sind ja nur Kinder vom David da. Ja, Papa, was willst du jetzt mit dem Krüppel? Was ist jetzt da los? Wie meinst du das? Der sitzt jetzt bei uns am Tisch. Weil David sagt zu ihm, ich möchte, dass du bei mir am Tisch sitzt und mit mir speist ein Leben lang. Ein Familienmitglied. Du bist ein neues Familienmitglied. Also ich glaube, den hat es komplett einen Deckel abgekommen. Das hat er nicht glauben können. Weil damals ist mir ja zu Tische gelegen. Und da wurden ja die Beine zugedeckt und wenn der am Tisch Davids sitzt oder liegt, ist seine Fehlbarkeit nicht mehr sichtbar. Plötzlich ist er ein vollwertiges Familienmitglied des Königs und hat sich selber vorher als Hund bezeichnet. Und ihr habt ja das Thema überwinden. Also ich glaube das schon, dass es eine Überwindung braucht. Erstens vom David, Überwindung zu sagen, habt ihr keinen anderen? Muss es jetzt echt der sein? Das kostet mir einen Haufen Geld, weil da muss ich. Und auch von Meffi zu sagen, ja, ich möchte es wirklich annehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, es gibt Leute, die können Dinge nicht annehmen. Das ist ganz schwierig. Das, Menschen wollen oft nichts geben und annehmen auch nichts. Keine Ahnung, wie es funktioniert im Leben, aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber David ist bereit zu geben, weil er Versprechen gegeben hat und sich wirklich verschenkt und wirklich Reichtümer weitergibt und der Meffi ist bereit, Dinge anzunehmen. Und das erinnert mich so an das, was Gott da mit uns gemacht hat. Das ist unverdiente Gnadengeschenk des ewigen Lebens. Und es gibt Leute, und das muss man sich auch mal, ich glaube, wir Christen haben das manchmal gar nicht so intus, Menschen können Jesus ablehnen. Das geht. Also Jesus steht so da und sagt, hey, da bin ich, ich würde dir gerne das schenken. Und es gibt Menschen, die sagen, du kannst mir mal. Ich brauche die nicht. Mir ist vorher schon gut gegangen. Ich weiß halt nicht, warum ich die brauche. Es passiert. Und wir müssen damit leben. Das passiert in unseren Familien. Das passiert im Freundeskreis. Dass Menschen einfach Gott ablehnen, obwohl es so einfach wäre. Obwohl ihnen alles gibt. Und dieses Verständnis, das ist manchmal gar nicht so einfach, den Leuten zu vermitteln. Und die Frage ist immer, wie erklären wir das Evangelium, dass die Leute das verstehen? Und deswegen, ich bin schon gespannt dann auf Passion, Compassion, mit auf die Straßen gehen. Das ist der Moment, da bin ich dann unterwegs und muss sonst noch was machen. Also ich hasse das, auf die Straße zu gehen. Aber es ist ein Teil dessen, dass wir das machen und eine Überwindung, auf die Straße zu gehen. Und es ist halt überwinden. Es ist immer wieder diese Überwindung, Dinge zu tun, Dinge zu machen. Und es war sicher für den David nicht einfach, sich an sein Versprechen zu halten, weil es hat ja nur er und der Jonathan gewusst. Und aufgeschrieben ist es erst nachher geworden. Also der hätte so, das hätte jetzt keiner wissen müssen. Aber er hat sich daran erinnert. Und der Meffi hat es angenommen. Und das ist genau das, was Jesus macht. Jesus steht da mit offenen Armen und sagt, ich gebe dir alles, was du verloren hast, gebe wieder zurück, das ewige Leben. Und das ist manchmal, wie gesagt, gar nicht so einfach. Und man darf doch nicht vergessen, Gott ist ein heiliger, gerechter Gott und wir können nicht ohne diesen Mittler Jesus zu ihm gehen. Und das ist das, was wir, glaube ich, manchmal den Leuten erklären müssen. Aber das Interessante ist, dass wieder Meffi zum David kommt, das ist das Erste, was er zu ihm sagt, fürchte dich nicht. Also der muss schon den seine Angst in die Augen gesehen haben. Also es ist ja nicht so, dass er sagt, lala, tragst du mir mal rein, was willst du von... Sondern der hat ihm das angesehen. Das Erste, was der David zu ihm sagt, ist, fürchte dich nicht. Also da muss schon Furcht was spürbar gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Furcht kann man manchmal fast riechen. Hunde kennen das mindestens. Also Furcht kann man, das kann man spüren. Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Und der David hat extra nach ihm suchen lassen. Er hätte sagen können, jetzt sucht es einmal, nach 3 Tagen, wenn es keinen findet. Gut für mich. Nein, er hat ihn so lange suchen lassen, bis er was gefunden hat. Und der Matthew hat nicht gewusst, wer er dazu umbracht oder was passiert. Und er bekommt den gesamten Besitz seines Vaters und seines Großvaters zurück und darf an seinem Tisch sitzen. Und das ist das Spannende. Jesus sieht dich, er sieht mich mit unserem Versagen. Und Matthew hat nichts dazu beigetragen zu seinem Versagen. Nichts. Der ist einfach fallen lassen worden und war behindert. Der hat nichts dazu beigetragen. Das war wirklich nur ein kleiner Bub. Und so, wie der David seine Güte ausbreitet im Allschenk, genauso ist Gott mit uns. Er breitet seine Güte aus und er stellt uns wieder her, weil durch Sünde ist vieles kaputt gegangen. Und manchmal, glaube ich, sollten wir diese Dankbarkeit ein bisschen mehr ausdrücken Gott gegenüber, was er für uns getan hat. Für uns ist, ihr kennt meine Bekehrungsgeschichte, ist ja ganz dramatisch. Mit 13, ich bin evangelisch aufgewachsen, war im Jugendkreis, war wirklich total dramatisch, war in Schloss Klaus, dann sagt einer, wer will ewiges Leben haben? Hä? Haben wir gebetet? Hä? Das war's. Ewiges Leben. Und das ist jetzt, ich bin jetzt dann 56, das ist jetzt 43 Jahre her. Also man kann sich schon daran gewöhnen, auch, dass man das hat, was man hat. Und für mich ist es tatsächlich so, ich bin jetzt seit 43 Jahren wiedergeborener Christ und seit 40 Jahren Geist getauft. Ich weiß nicht, wie man ohne Gott leben kann. Ich weiß es nicht. Ist für mich nicht vorstellbar. Ich will auch nicht ohne Gott leben. Gottes Bodenpersonal geht mir richtig am Zeiger manchmal, aber mit Gott selber hat das ja nichts zu tun. Ja? Ich habe neulich ein super Beispiel gehört, wenn jemand Bach oder Beethoven spielt und das falsch spielt, ist ja Bach und Beethoven nicht schuld, sondern der spielt. Und das ist mit Gottes Bodenpersonal genauso. Wenn die Repräsentanten Gottes, hat das manchmal echt nichts mit Gott zu tun. Das sind einfach bordschete Hirnis, die in der Gegend rumstolpern und meinen, sie müssen uns sagen, wie es funktioniert. Und das funktioniert halt manchmal wirklich nicht. Aber wir dürfen dann nicht das so bringen, als wenn dann Gott schuld wäre, sondern es ist wirklich manchmal Gottes Bodenpersonal. Und das ist auch genau das, was der David macht. David stellt das alles wieder her, was vorher kaputt gegangen ist. Jesus stellt alles wieder her, was kaputt gegangen ist. Und manchmal wünsche ich mir das mehr, dass diese Dankbarkeit mehr zum Ausdruck kommt, was Gott für uns getan hat. Und wenn man dann die Geschichte von Matthew weiterliest, der ist auch lauser gewesen. Also das ist ja gar nicht so einfach gewesen, wie es dann weitergeht. Aber das darfst du dann selber weiterlesen, wie es mit Matthew weitergeht. Er hat dann doch einiges wieder, weil er was verbockt hat, wieder verloren. Aber das ist halt auch so eine Geschichte. Unser Gott nimmt nichts zurück, was uns gegeben hat. Das ist eine Geschichte im Alten Testament, wo wir ganz klar die Geschichte Jesu im Neuen Testament widerspiegeln. Es geht dann weiter mit dem Matthew. Und das ist mein Wunsch, ist, dass wir als Christen, egal ob das jetzt in der Vineyard ist oder sonst irgendwo, das wirklich mehr vergegenwärtigen, was Jesus für uns getan hat. Dass wir das viel mehr noch immer wieder begreifen und mal überlegen, jetzt nicht einfach nur Danke sagen, sondern Danke für was eigentlich? Für das, dass du mir das gegeben hast, dass du mir das gegeben hast. Das mal ein bisschen runterbrechen, was da dahinter steckt. Und das wünschen wir wirklich von ganzem Herzen. Lass uns mal noch gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns ewiges Leben gegeben hast. Wir haben es wirklich nicht verdient. Du hast dich gegeben, damit wir Leben haben können. Und ich bete darum, dass wir das noch viel mehr begreifen, was das bedeutet, ohne dich gelebt zu haben. Bei manchen von uns ist es so lange her, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Ich bete wirklich darum, dass du, Heiliger Geist, kommst und dass du uns immer wieder neu offenbarst, damit Dankbarkeit einen neuen Stellenwert in unserem Leben kriegt. Danke, Herr, dass du nicht nur gestorben bist, du bist auferstanden und du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, damit er uns führt, lenkt und leitet. Und komm, du Heiliger Geist, und berühr du uns. Berühr du unsere Herzen. Berühr du unsere Gedanken ganz neu. damit wir mehr und mehr begreifen, was es heißt, bei dir am Tisch, am Tisch des Vaters zu sitzen. Dass diese Sünde, die uns getrennt hat, zugedeckt wird und zugedeckt worden ist. Und dass wir vor dir sein können, genauso wie wir sind und uns annimmst, wie wir sind. Komm, du Heiliger Geist, und tu uns wohl an Geist, Seele und Leib. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja.